Wir wollen beten mit den Worten des Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdgeist gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Amen. Dies alles widerfuhr dem König. Daniel 4, 25 bis 34. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder, und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar, und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und er fraß Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich, zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Dies alles widerfuhr dem König. Noch einmal, das hätte nicht zu geschehen brauchen. Das war nicht zwangsläufiges Geschehen, dem Nebukadnezar nicht hätte ausweichen können. Das war kein Schicksal, das über ihn kam, sondern es war eine bedingte prophetische Aussage. Hätte Nebukadnezar gehört und gehorcht, es wäre nicht so gekommen. Nebukadnezar aber kehrt nicht um. Der entscheidende Satz, das alles durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Die stolze Herrlichkeit. Zunächst hat Nebukadnezar wohl sehr nachdenklich auf die Deutung des Traums durch Daniel reagiert. Sonst würde es nicht heißen, nach 12 Monaten, sein ganzes Jahr. Aber dann ist das für ihn verronnen. Der Schreck hält eine kleine Zeit, aber dann ist wieder das alte Leben. Furcht und Angst können einen Menschen nie dauerhaft ändern. Das geht nicht. Furcht und Angst kann einen Menschen nie dauerhaft ändern, sondern das kann nur die Liebe. Nur die Liebe kann einen Menschen verändern, nicht die Angst. Die Angst baut bestimmte Gitter, aber sie kann einen Menschen nicht erreichen, sie kann ihn nicht verändern. Das gilt in allen Bereichen, das beginnt mit der Erziehung. Furcht den Kindern machen, sie in Schrecken versetzen, hat keine dauerhafte Wirkung. Das schreckt augenblicklich ab, hält eine kleine Zeit vor, einen halben Tag, vielleicht einen Tag, ist alles wieder vergessen. Furcht kann nie verändern, aber die Liebe kann gestalten. Nebukadnezar gerät in Furcht vor dieser Gerichtsansage, aber das ergreift ihn nicht, das verändert ihn nicht. Das zwingt ihn für einige Weile in Grenzen und dann sprengt er sie wieder. Das gilt auch und gerade für den Glauben. Furcht vor Gott verändert einen Menschen nicht. Verändert ihn nicht. Darum heißt es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht kann zum Innehalten, zum Schrecken führen, dass ich stehen bleibe, dass ich mich rufen lasse. Aber verändern kann sie nichts. Das kann die Liebe. Die Liebe aber treibt die Furcht aus. Nebukadnezar, nun heißt es, als er sich auf dem Dach des königlichen Palastes erging. Er stieg hinauf, mal zunächst ganz äußerlich. Und auch innerlich, das wird in seinen selbstrühmenden Worten deutlich, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Er steigt hinauf. Das ist der Weg des natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch will immer hinauf. Babel steht dafür. Schon der Turmbau zu Babel. Lasset uns einen Turm bauen, der Spitze, und jetzt geht's hinauf, bis an den Himmelreich. Der natürliche Mensch ist immer in dieser Bewegung hinauf. Groß rauszukommen. Der Mensch auf dem Weg des Selbstruhmes. Das ist ein ganz anderer Ton, als dieser Mann dasteht, zu dem die Massen geströmt sind. Ich rede jetzt von Johannes dem Täufer. Ich bin nur Stimme eines Predigers, der ruft, bereite die Bahn des Herrn. Und dann kommt Jesus. Jetzt fällt ein ganz entscheidendes Wort. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Ich abnehmen, er wächst. Er nimmt zu. Ich muss abnehmen. Ganz wörtlich heißt das hier, ich muss klein werden, gering werden, auch übertragen, leicht, schnell springen. Nur so gelingt die Nachfolge. Nur so kommen wir hinter Jesus her. Das ist dieses Abnehmen, ist ein Wort der Bewegung, das führt in die Nachfolge. Der natürliche Mensch wird immer schwerer, weil immer gewichtiger. Der geistliche Mensch legt immer mehr ab und wird deshalb immer schneller hinter Jesus her. Babel, diese Welt, geht immer den Weg hinauf. Der Antichrist wird das wieder tun. Bis er sich im Tempel auf den Thron Gottes setzt. Er geht immer den Weg hinauf. Und das ist die Faszination Babels. Die Faszination. Das zieht den Menschen in den Bann. Dieser Weg hinauf, wir können es jetzt auch in unseren Worten sagen, Erfolg haben. Der Weg hinauf. Ein Großteil der Menschen in unserem Land sind auf diesem Weg hinauf. Das ist ja zunächst gar nichts Verderbliches. Das ist Babel. Ehre gewinnen, Ansehen. Das ist der Weg hinauf. Macht haben, Macht festhalten über andere. Das ist der Weg hinauf. Das geht von den täglichen, natürlichen Bereichen bis hinein für viele in den geistlichen Bereich. Dass man zwar Christ ist, aber auf dem Weg hinauf. Das ist die Faszination, denn da komme ich groß dabei heraus. Ich werde immer mehr gestört. Ich werde immer wichtiger. In meinen Augen und in den Augen anderer. Der Weg hinauf. Merken wir, wie groß diese Gottesbewegung ist. Gott geht den Weg hinauf. Gerade das Gegenteil. Philipper 2,7. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward ein Mensch. Der Weg hinab. Wer Jesus Christus vertraut, wer mit ihm lebt, an dem wird der Geist Gottes ständig in dieser Bemühung arbeiten, ihn von dem Weg hinauf rumzudrehen und in den Weg hinab zu führen. Der Weg hinab ist nämlich der Jesusweg. Solange wir hinaufgehen, gehen wir von Jesus weg. Da steht er nun, der Nebukadnezar, im Weg hinauf auf dem Gipfel angekommen. Das ist das große Babel. Ich war noch nie dort, aber ich habe Bilder gesehen. Von dieser größten Ruinenstadt, dort im Mittleren Osten. Saddam Hussein hat es ja vor dem Golfkrieg damals wieder belebt, hat Teile davon aufbauen, das ist eine gigantische Stadt gewesen. Wie wir aus zeitgenössischen Berichten und auch aus den Archiven der babylonischen Könige haben wir ziemlich genaue Beschreibungen. Das muss wirklich überwältigend gewesen sein. Der Eindruck, dort mitten umgeben von Sand- und Steinwüste, eine fruchtbare Oase. Das Wasser wurde teilweise hunderte von Kilometern hergeleitet. Das große Babel, groß übersetzt, Lutres heißt eigentlich das alles Überragende. das alles Überragende. Auf dem Weg hinauf, da legt es der Mensch immer darauf an, sich Denkmäler zu setzen. Ist die Tragik dabei, denn auf diesem Weg hinauf weiß er genau, ich bin vergänglich. Er will, dass etwas bleibt. Deshalb hat Nebukadnezar das große, das ragende Babel erbaut. Es ist ganz eng mit seinem Namen verbunden. Meine Macht, mir zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist ein wichtiges Wort, Herrlichkeit. Das heißt eigentlich ganz wörtlich Schwere, Gewichtigkeit. Meine nicht so sehr den Glanz oder das, sondern was eigentlich Gewicht hat. Wir haben es in einem alten Passionslied noch erhalten, wenn es da heißt, glaub, ist das bei Hauptverblutenden Wunden, du großes Weltgewichte. Das ist genau dieses Wort Herrlichkeit. Das, was Gewicht hat, was zählt. Wir werden das im Kapitel 5 bei Belsazar, dem Nachfolger beziehungsweise Unterkönig Nebukadnezar, sehen. Gewogen und zu leicht befunden. Kein Gewicht. Hat kein Gewicht. Ist nichts dahinter. Nebukadnezar sagt, jetzt hab ich Gewicht. Ich zähle. An mir kommt keiner mehr vorbei. Ich bin, so sagen es unsere Kinder, oder haben es früher gesagt, wäre nicht mehr so, wer ist eigentlich der Bestimmer? Da musste immer entschieden werden. Wer ist der Bestimmer? Und wenn das raus war, ich bin der Bestimmer. Ich habe das Sagen. Ich habe das Gewicht. Babel verschiebt die Gewichte. Es geht ihm der entscheidende Maßstab verloren. Ist ja das so, wie wenn, blattes Beispiel, aber genau das ist, da stehe ich auf die Waage, wieg mich. Dann denke ich, das kann doch aber nicht sein. Dann mache ich natürlich den Trick, da gibt es ein Rädchen, und ich drehe ganz leicht. Und widerwitsch fängt die Skala statt bei 0 bei minus 2 an. Und dann stehe ich wieder drauf und denke, pass auf, ist in Ordnung. Und dann rechtfertige ich das von mir und sage, ja, das ist ja auch klar, ich wiege mich ja morgen wieder beim Gleichen. Da dreht man das Rädchen noch ein bisschen und so halte ich mein Gewicht. Der Maßstab ist verschoben. So hat Babel verschiebt den Maßstab. Die Nulleinstellung ist nicht mehr da. Die Nulleinstellung heißt nämlich, du Mensch bist vergänglich. Und Babel verschiebt. Das gerät dem Menschen Babels damals wie heute aus dem Blick, dass er bemessene Zeit hat. Ich frage jetzt einmal ganz platt jeden von uns, hast du heute schon daran gedacht und damit gerechnet, dass dein Leben zu Ende geht? Dass du bemessene Zeit hast? Hast du heute schon daran gedacht? Das muss doch eigentlich, weil das so ist, das ist das Bestimmende über unser Leben. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und nach diesen 80 Jahren, dann ist das ausgesetzt, dann ist doch das der entscheidende Maßstab. Was mache ich mit diesen 80 Jahren, was Bestand hat? Und der natürliche Mensch verstellt diesen Maßstab. Der hat ihn aus dem Blick verloren. Der hat ganz andere Gradeinteilungen. Wie viel Geld habe ich? Wie viel Ansehen habe ich? Wie viel Besitz ist da? Aber der eigentliche Maßstab, der ist weg. Jetzt sagt mir, ich war heute bei der Frau Blankenhorn zu Besuch, die ist gestern 70 geworden, da steht über der Haustür ein Spruch. Ich habe ihn gelesen beim Hineingehen, er hat mich ganz arg bewegt, das hat mir den Maßstab gegeben. Kennt ihn jemand? Wir Pilger.
Als Pilger die obere Stadt, die mir mein König verheißen hat. Und wenn ich durch ihre Tore ziehe ein, darf ich so immer zu Hause sein.
Herrlich. Nochmal. Ich,
du als Pilger, die obere Stadt, die mir mein König verheißen hat. Und wenn ich durch ihre Tore ziehe ein, darf ich für immer zu Hause sein.
Das ist der Maßstab. Herrlich, wenn das über der Haustür steht. Wenn das unseren Tag bestimmt. Ich suche als Pilger die obere Stadt, die mir mein König verheißen hat. Ja, das ist Ewigkeit. Jedes Mal, wenn ich zur Haustür hineingehe, sehe ich den Maßstab. Den hat Babel verloren. Das ist keine Angst vor dem Tod, ist auch keine Resignation, sondern das ist die Skala, nach der ich lebe, nach der ein Christ lebt. Ich bin nicht gepolt auf diese Zeit dazwischen, sondern es liegt drüber, ist mir heute aufgegangen, wir hatten in anderem Zusammenhang im Konfirmandenunterricht über die Auferweckung des Lazarus gesprochen und hat einer der Jungen so flapsig gesagt, verstehe eigentlich nicht, warum Jesus den Lazarus wieder zurückgeholt hat, wenn es doch im Himmel so schön ist. Dann war das ja schlimm für den Lazarus, dass der wieder auf die Erde musste. Ich habe gedacht, er hat was begriffen von diesem Maßstab. Hat was begriffen. Der Maßstab geht verloren. Babel denkt in seinen eigenen Maßstäben. Wie hat der Hitler damals gesagt? Wer hat er sein Reich genannt? Das? Welch absolute Überheblichkeit. Tausendjähriges Reich. Und er hat ja rechnen müssen, dass er dann von diesen 1000 Jahren höchstens, weiß ich wie alt war er, als er in die Macht kam, 30 oder so, dass er höchstens 40 Jahre gestalten kann. 1000 Jahre. War er alt?
33 und 37.
Schon
96
oder
so, wenn ich
drauf
bin. Und
33
ist
die Macht. 89er. Da ist 11 und 33 war er 44 Jahre alt, also konnte er rechnen, 30 bis 35 Jahre kann er noch gestalten und sagt tausendjähriges Reich.
Muss natürlich auch hier den Fürst dieser Welt dahinter sehen.
Natürlich.
Geist. Ja. Der musste das sagen.
Dieser falsche Maßstab. Zur Zeit des Nebukadnezar war die Lebenserwartung die durchschnittliche knapp über 20 Jahre. Knapp über 20 Jahre. Wenn da also einer 40, 50 wurde, dann ist er schon weit drüber gewesen. Die stolze Herrlichkeit, jetzt die zerbrochene Herrlichkeit. Gott spricht dagegen, die Stimme aus dem Himmel. Das wird der Engelruf gewesen sein, im Auftrag Gottes. Ehe er noch seine Worte ausgesprochen hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Zunächst, das ist auch Gnade, dass Gott dagegen redet. Er will den richtigen Maßstab uns immer wieder geben. Gott redet dagegen. Das ist Gnade, dass das geschieht. Das war Gnade, dass das tausendjährige Reich nach 15 Jahren, kürzer 12 Jahren, 12 Jahren zu Ende war. Gott redet dagegen. Er lässt das nicht einfach so geschehen, dass der Maßstab verloren geht. Macht ist nur Macht, wenn sie ewig ist. Dir, König, wird dein Königreich genommen. Ist weg. Heißt sein Vers 31, das ist die tiefste Erkenntnis. Ich pries und ehre den, und jetzt der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wird. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Da hat Nebukadnezar wieder den Maßstab gewonnen. Wenn Gott dagegen redet, was ist eigentlich Zeit? Das hat mich in den letzten Wochen sehr bewegt, auch in anderem Zusammenhang. Ewigkeit ist ja nicht einfach gedehnte Zeit. Ewigkeit kennt keine Zeit. Zeit ist eigentlich die Maßeinheit, wie wir den Tod messen. Zeit ist die Maßeinheit des Vergehens, des Todes. Wenn es keinen Tod gäbe, braucht es keine Zeit, keine Maßeinheit. Seit es in dieser Welt die Vergänglichkeit gibt, den Tod, braucht es Zeit, um das zu messen. Von Adam wird keine Altersangabe gemacht im Paradies, das muss nicht gemessen werden, er unterlag nicht dem Tod. Es gibt, das kommt uns vor wie eine Zeiteinheit, es ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Es heißt eigentlich, die erste Gesamtgestaltung, das ist keine Zeit in dem Sinn noch, erst nachher sind es 24 Stunden in dem Sinn, sondern im Paradies ist das keine Maßeinheit, sondern eine Schöpfungseinheit, was Gott tut in Ewigkeit. Darum verstehen wir vielleicht, es kann ja von dem Gedanken her, das Maß ist da gar nicht entscheidend, denn Sonne und Mond werden erst am vierten Tag ja von Gott geschaffen. Das sind Schöpfungseinheiten, die auf Ewigkeiten angelegt sind.
Was der Petrus, der sagt, 1000 Jahre
sind vor ihm wie ein Tag.
Und eine Nacht.
Ja. Dass wir uns das bewusst machen. Mit dem, dass ich eine Uhr habe, messe ich mein Vergehen. Messe mein Vergehen. Zeit ist Maßeinheit des Todes. Nun kommt diese Gerichtsansage noch einmal ganz deutlich, immer noch unter dieser Gnadenvorbehalt, bis du erkennst, es ist kein Vernichtungsgericht an Nebukadnezar. Nebukadnezar wird zum Tier. Die Forscher sagen, die sich da auskennen, es gibt eine bestimmte Form des Wahnsinns, eine Krankheit, die sich so ausdrückt, dass sich derjenige für ein Tier hält und als Tier leben will. Diese Wahnsinnsform überfällt Nebukadnezar von einem Augenblick auf den anderen. Er wird bestialisch und das ist der Mensch ohne Gott. Wir haben das letzte Mal gesagt. Der Mensch ohne Gott ist Bestie. Im wahrsten Sinn des Wortes, tierisch. Das ist sein eigenes Wesen, wenn es nicht geprägt ist von der Kraft Gottes. Nebukadnezar wird bestialisch. Ich habe so dazu geschrieben, ja, auf dem Zettel, Gott leistet Schwerstarbeit. Schwerstarbeit, bis Nebukadnezar klein ist, auf diesem Weg hinauf umdreht. Wisst ihr, vieles, was in unserem Leben geschieht, auch in unserem geistlichen Ergehen, ist Schwerstarbeit des Geistes Gottes an dir und mir, dass wir von unserem Weg hinauf umkehren. Schwerstarbeit. Denn das ist unserem natürlichen Wesen so ungeheuer gemäß. Ich will groß rauskommen. Bis ein Mensch umkehrt und demütig wird. Da muss der Geist Gottes ungeheuer an uns wirken. Auch viele Schwere, was wir erleben, dient dem. Der Herr will uns auf diesen Weg hinunterbringen. Manche Not, die wir erleben, bis unsere Herrlichkeit zerbrochen ist, dass wir von diesem Gedanken umkehren, ich sei der Bestimmer. Ich sei der, der Sagen hätte.
Wenn man sagen, vom Hochmut zur Demut.
Ich muss das immer wieder auch unter diesem Gesichtspunkt sehen, wenn das so eine Woche wie die letzte Woche in unserer Gemeinde der Familie Bossert, wir sind ja nicht so unmittelbar dran beteiligt gewesen. Aber für jeden von uns steht doch dieser Gedanke mit dabei. Was hier vom Chor dann singt, es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Und wer aus dem Ort, wer aus Dettingen, der das gehört hat, zieht dann aus solchem Geschehen die Konsequenz und denkt, ja Mensch, wenn so ist und so ist doch, was muss ich dann in meinem Leben verändern? Wir sind geschwind, geschockt und sagen, es ist ein fürchterliches, ein schlimmes Geschehen. Und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Schwerstarbeit. Und es geschah so, wie die Stimme gesagt hat, wie der Traum es angedeutet und vorgedeutet hat, ganz wortwörtlich, es wird extra noch einmal wiederholt, bis in die Einzelheiten hinein. Nebukadnezar wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Die ganze Machtfülle, die in ihm vereinigt war, ist weg. Sie werden ihn wohl noch in den Gärten des Palasts geduldet haben, wenn sein Leib unter freiem Himmel lag. Er lebte bei den Tieren, er ist nicht nur ausgestoßen, es fehlt ihm jedes Gegenüber. Nur unter Menschen habe ich ein Gegenüber oder vor Gott, aber unter Tieren nicht, das steht ja ausdrücklich. 1. Mose 2,20, es wurden ihm alle Tiere gebracht und er gab ihnen den Namen, doch für ihn wurde kein Gegenüber gefunden unter den Tieren. Er frisst Gras wie die Rinder, wie die Kuh. Da ist alle Göttlichkeit weg. Alle. Nichts mehr von Kultur. Er wird auch äußerlich tierisch bestialisch sein Haar, wie Adler federn und seine Nägel wie Vogelklauen. Das muss ein Anblick gewesen sein. Ein Mensch in seinem Wahnsinn. Das sind alle Ideale Babels untergegangen. In einem Augenblick. Erinnern wir uns noch, Daniel 1,4, die Babelreligion. Junge Leute, die keine Gebrechen haben, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Das ist die Babelreligion. Das ist der Oberste von Babel. Eine Bestie, die Gras frisst, Haare wie Adlerfedern, das muss verfilzt gewesen sein, und Nägel wie Vogelklauen. Das ist nichts mehr von der Herrlichkeit Babels da. Babel endet immer auf seinem Weg hinauf in der Bestialität. Das hat Hitler gesagt. Wir nehmen die aktuellen Beispiele. Das war eine Vorbildung des weltumspannenden Babel, das Hitlerreich. Er hat den großen Aufschwung vorausgesagt, auch ein Stück eingeleitet und hat sich auf den Weg hinaufgemacht. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Das war der Weg hinauf. Es war faszinierend. Ich verstehe gut, dass die Menschen, die Massen ihm zugeströmt sind und gefolgt sind. Vorher gebeutelt und geprügelt, diese Deutschen da, das Unruhestifter im Herzen Europas, die Siegermächte vom Ersten Weltkrieg, haben uns ausgebeutet, so hat es jeder empfunden, Arbeitslosigkeit, nichts da. Und jetzt kommt einer und sagt, hinter mir her, dann geht's hinauf. Dann hat man untereinander verhandelt, ja, wenn dann dieses riesige Russland von uns verwaltet wird, Mensch, da braucht man ja fast jeden Deutschen als Provinzgouverneur. Wie wird es nachher sein? Der Weg hinauf. Und wo hat er geendet? In der Bestialität. So bei Stalin. Das gedemütigte, ausgeblutete, kaputte Russland wieder zusammengeschweißt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat gesagt, wir machen uns auf den Weg, wir werden zur Weltmacht, der Weg hinauf. Seine Nachfolger haben das immer mehr ausgebaut, der Weg hinauf. Und plötzlich ist alles zusammengebrochen. Auch der Antichrist wird zunächst die Menschen auf diesen Weg mitnehmen, der Weg hinauf. Wer das heute noch sieht, oder die Älteren von euch, die das miterlebt haben, da werden die Propagandaveranstaltungen Goebbels, die werden ein Nasenwasser dagegen sein, welche Euphorie der Antichrist entfachen wird, weltweit. Wenn er seinen Weg hinauf verkündet. Und die ersten Schritte gelingen ja. Der Weise weiter. Große Friede. Weltumspannender Aufschwung. Erstmals Einheit der Völker. Und dann wird er enden in der Bestialität. Die zerbrochene Herrlichkeit. Und jetzt zum Dritten die Gottesherrlichkeit. Gottesgewicht. Er ist der Einzige, der wirklich Gewicht hat. Nur wer ewig ist, hat Gewicht. Was ist Gottesgewicht? Das erste, er gibt Raum zur Umkehr. das hat wirklich Wert, das hat wirklich Gewicht, das zählt in dieser Welt. Gott gibt Raum zur Umkehr, auch einem Nebukadnezar. Wenn es hier heißt, ich hob meine Augen auf, dann ist das in diesem Wahnsinn die Umpolung. Ist Gottes Gnade, dass er sagen kann, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und jetzt, ich lobte den Höchsten. Ich lobte den Höchsten. Wo das Eigenlob zerbrochen ist, da kann das Gotteslob wachsen. Kennt alle noch, oder die meisten von uns, dieses Bild von Johannes dem Täufer, unter dem er dargestellt ist, auf dem Isenheimer Altar, diese kleine Figur, die da steht und auf den Christus weist. Und das Größte an diesem Bild, an dieser Figur des Johannes, ist sein Finger. Der ist mindestens fünfmal so lang wie normal. Dort weist er hin. Dort weist er hin. Wo das Eigenlob aus ist, da wächst das Gotteslob. Was ist Gottes Gewicht? Zweitens, er lebt ewig. Deshalb ist seine Gewalt ewig und sein Reich ewig. Das gilt weltumspannend für ihn. Er ist von anderer Qualität. Ewigkeit ist allein Gottes Eigenschaft. Und Gottes Zustand, nicht unserer. Ist Gottes Gewicht. Nebukadnezar fasst es zum Dritten in das Bekenntnis, niemand kann mit ihm rechnen. Man kann, ich, der ich zeitlich und vergänglich bin, kann einen, der ewig ist, nicht fragen, was machst du? Es geht nicht. Es ist unmöglich. Denn er handelt ja nicht unter den Gesetzen der Zeit. Das kann ich gar nicht verstehen. Was machst du? Er hat ja Ewigkeiten Zeit, sagen wir es in dem, und im Blick. Das kann ich gar nicht begreifen. Darum sagt Nebukadnezar dann und rühmt so, sein Tun ist Wahrheit. Der biblische Begriff heißt ja immer auch mit Wirklichkeit. Was er tut, setzt Wirklichkeit. Was ich tue, setzt Vergänglichkeit. Es vergeht wieder. Was er tut, ist Wirklichkeit. Müssen wir uns doch auch einmal klar machen, mit all dem, was wir jeden Tag schaffen, wozu wir unsere Kraft brauchen, wirken wir in aller Regel Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Das, was so wichtig ist, dass morgens die Briefe richtig ausgetragen werden und schnell zu den Empfängern kommen, gleich wenn der sie gelesen hat, ist vorbei, vergänglich. Außer es ist eine Rechnung, dann dauert es vielleicht noch ein paar Tage länger, bis er es bezahlt hat, und dann ist es auch vergänglich. Am deutlichsten wird es ja immer der Hausfrau. Wie viel Zeit braucht man, das Mittagessen zu machen, und dann stürzt sich die Meute drüber, eine Viertelstunde schweigen, und der Rest, was ist da? Das dreckige Geschirr, und dann wird gespült, und dann ist wieder vorbei. Nix, vergänglich. Wir arbeiten den Großteil dessen, was wir arbeiten, Vergänglichkeit. Begreifen wir, wie Jesus immer wieder sagt, schaffet für die Ewigkeit. Machet euch Geldbeutel, die nicht löchrig sind, sondern habt einen Schatz im Himmel. Das ist das Geheimnis des Christen. In seinem Tun wirkt er Ewigkeit, was ich mit Jesus und für Jesus tue. Alles andere ist vergänglich. Er wirkt Ewigkeit, er setzt die Wirklichkeit. Was er tut, das ist seine Wege, sind recht, das heißt, sie sind unangreifbar. Und er kann. Das ist die tiefste Einsicht. Gottes Ewigkeit macht alles Menschentun zunichte. Als Nebukadnezar das erkannt hat, diesen Maßstab wieder hat, wer Wirklichkeit setzt, wer ewig ist, wer alles kann, da kann er noch einmal für eine Zeit die Macht übernehmen. Da kann er noch einmal. Meine Macht kehrte, meine Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größeres Gewicht. Aber jetzt Gewicht unter dem Gewicht Gottes. Eigentlich ein tiefer Gedanke. Wir wissen jetzt nicht mehr, wie es weitergeht mit Nebukadnezar. Er kommt nicht mehr. Sondern jetzt kommen seine Nachfolger. Das ist das letzte Bekenntnis des Nebukadnezar. Ob dieser große König Babels jetzt wirklich umgekehrt ist. Die Bibel lässt es hier offen. Sie lässt es offen. Aber das Letzte, was wir aus dem Munde Nebukadnezars hören, ist das Bekenntnis: Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Es wäre eine ungeheure Wirkung des jungen Sklaven aus Jerusalem, dass er den mächtigsten Mann der Welt zu Jahwe geführt hat. Schlussgedanke: Gottes Gewicht, seine Ewigkeit, ist das überwältigende Wunder. Er will uns teilgeben an seiner Ewigkeit. Er will uns teilgeben. Dazu ist Jesus gekommen. Dazu ist er gekommen. Ich wurde erinnert, 1. Mose 3, 22, wo Gott sagt, dass der Mensch nicht esse vom Baum des Lebens und lebe ewiglich. Da steht der Cherub mit dem flammenden Schwert. Und jetzt kommt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der wird nicht in das ewige Vergehen gezogen, sondern in die ewige Vollendung. Gott gibt uns Teil an seiner Art. Das ist sein Endziel mit uns. Wir wollen beten. Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du das bis heute tust durch deinen Heiligen Geist, Herr Jesus, uns von diesem Verderbensweg des Hinauf zurückzurufen, zurückzuholen, zurückzulocken, zurückzuerziehen. Lehre uns das immer deutlicher, dass der Weg hinter dir her die Verheißung der Ewigkeit hat und der Weg hinauf im Vergehen, im Untergang, in der Bestialität endet. Herr, wir beten dich an, dass du uns bei dir haben willst, uns hineinversetzen in deine Art. Wirke an uns weiter. Wir wollen es uns gefallen lassen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.